Ja, Städteforum digital. Wir setzen als Städteforum eben nicht nur auf analoge Austauschformate. Und gerade im letzten Lockdown, im letzten Frühjahr hat sich bewährt, eben auch digitale Austauschformate zu wählen. Das Thema der Zukunft der Innenstädte ist ja momentan eines der dringlichsten Themen in der Stadtentwicklung. Wir sehen dabei gerade die Multifunktionalität eben auch im Vordergrund. Ob das der Handel ist, der es eben alleine nicht mehr sein kann, der die Innenstädte belebt, sondern die Themen Arbeiten, Kultur, Wohnen, ja, Themen sind, die mit dazugehören und die sich ja gegenseitig beleben und die man am Ende auch gemeinsam betrachten muss, wenn man sagt, welche digitalen Formate gibt es denn, um diese unterschiedlichen Funktionen in der Stadt auch wirklich sichtbar zu machen. Und für uns heute steht die Frage im Vordergrund, wie können die Innenstädte tatsächlich belebt werden, wenn immer mehr städtisches Leben am Ende im digitalen Raum stattfindet. Was kann Onlinehandel leisten, digitale Veranstaltungen und welche Rolle können in dem Zusammenhang gerade auch Apps, soziale Medien oder eben auch sonstige Plattformen bieten, um Informationen bereitzustellen, um die Vernetzung zu vereinfachen, um aber damit auch letztlich Teilhabe zu ermöglichen. Heute im Mittelpunkt die Frage, wie kann eine städtische App wie die Smart Village App tatsächlich zur Belebung der Innenstädte beitragen? Welche Funktionen gibt es bereits? Welche Erfahrungen werden gemacht? Wen erreichen Sie auch mit der App? Und wie identifizieren am Ende auch die Städte die Wünsche und Erwartungen der Nutzer, um sie in einer solchen städtischen App auch abbilden zu können? Da würde ich auch sofort einsteigen und meine Diskussionspartner hier ins Gespräch holen. Einsteigen gerne mit Herrn Wilimczyk von Anfang an der Entwicklung der Smart Village App auch beteiligt. Auch in Ihrer Verantwortung liegt es ja auch dann, neue Funktionen in die App mit zu integrieren. Herr Wilimczyk, was ist die Smart Village App? Erläutern Sie es nochmal kurz und welche Funktionen hat sie?
Ja, vielen Dank, Frau Liebmann. Die Smart Village App ist zunächst erstmal ein Überbegriff für ganz viele einzelne Apps inzwischen. Wenn Sie heute in den App Store gehen, dann werden Sie die Smart Village App dort nicht finden, sondern Sie finden dort die Bad Belzig App, die Eisenhüttenstadt App, die Frankfurt-Oder App, die Gransee App und viele mehr. Aber hinter all diesen einzelnen Apps steckt eben tatsächlich eine gemeinsame Plattform, die wir seit 2018 im Auftrag der Stadt Bad Belzig entwickelt haben. Tatsächlich bin ich nicht der Urvater dieser Idee. Ganz ursprünglich ist die Idee für so eine App mal bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg entstanden, die sich Sorgen gemacht haben um die Medienvielfalt im ländlichen Raum und die Idee entwickelt hatten, dort eben über so eine Plattform vielleicht unterschiedlichen Medien die Möglichkeit zu geben, auch im Regionalen noch neue Leser, Hörer, Zuschauer zu erreichen. Das Projekt ist dann gewandert in die Brandenburger Staatskanzlei, ist Teil geworden der Brandenburger Digitalisierungsstrategie, die Ende 2018 verabschiedet wurde. Da ist die Smart Village App also auch erwähnt. Und sie soll vorhandene digitale Dienste bündeln und zugänglich machen. Mit dem Auftrag sind wir dann dazugekommen. Die Stadt Bad Belzig hat also den Auftrag bekommen, als Modellkommune dieses Projekt umzusetzen, hat das ausgeschrieben. Wir hatten das Glück, den Auftrag zu gewinnen. Wir haben uns insbesondere deswegen mit einem, glaube ich, sehr guten Angebot daran beteiligt, weil wir es sehr spannend fanden, dass schon in der Ausschreibung formuliert war, dass das Projekt Open Source sein soll und dass es auch darum geht, eben etwas zu schaffen, was nachhaltig nutzbar ist, was dann auch anderen Kommunen zur Verfügung steht. Das ist leider im Bereich öffentliche Verwaltung nicht Standard. Im neuen Koalitionsvertrag ist es formuliert, dass es Standard werden soll. Aber wir haben in der Vergangenheit einige Projekte auch für andere Kommunen umgesetzt, unter anderem auch die Service-App der Berliner Verwaltung gebaut gehabt und haben die Erfahrung gemacht, dass wenn Sachen nicht Open Source sind, dann wird es mit der Nachnutzbarkeit und mit der nachhaltigen Weiterentwicklung immer recht schwierig. Bad Belzig ist da also gemeinsam mit der Brandenburger Landesregierung in eine andere Richtung gegangen. Wir hatten zunächst erstmal ein relativ kleines Budget für die Entwicklung der App. Dementsprechend mussten wir uns so ein bisschen auch am Rahmen des Machbaren orientieren und haben uns zunächst erstmal darauf fokussiert, eine App zu schaffen, die vorhandene Informationen bündelt und in der App versammelt. Das sind dann zum einen eben tatsächlich die Nachrichten- und Medienanbieter, in Bad Belzig zum Beispiel die MATZ oder rbb24, aber auch ein lokales Bürgerjournalismusprojekt, Fleming Gronau 65. Wir haben dann weiterhin festgestellt, dass die Tourismus Marketing Brandenburg über sehr gute Datenbestände verfügt. Das war ein Glücksfall, sodass wir dort sowohl Veranstaltungsdaten bekommen konnten als auch Ortsinformationen, wobei Orte hier dann schon auch natürlich Firmen gleichzeitig sein können. Also wir haben es da zunächst erstmal mit touristisch sehenswerten Orten zu tun, aber im weitesten Sinne ist das eigentlich ein Branchenbuch oder ein Marktplatz. Und der letzte, der vierte Bereich, der auch noch von Anfang an mit dabei war, ist der Bürger- und Unternehmensservice Brandenburg. Das ist quasi der Verwaltungsfinder. Und dort haben wir also eine Übersicht über alle Verwaltungsleistungen aller Brandenburger Kommunen und damit gewissermaßen auch das Tor zu den OZG-Themen. Online-Zugangsgesetz bis Ende nächsten Jahres sollen ja alle Verwaltungsleistungen auch digital abgebildet sein. Und auch diese Quelle konnten wir anzapfen. Damit entsteht letztendlich eine App, die aus Sicht des Bürgers erstmal vorhandene Dinge bündelt, aber mobil zugänglich macht. Und wir haben sehr schnell sehr viel positives Feedback bekommen, als wir in Bad Belzig an den Start gegangen sind. Waren die Downloadzahlen sehr gut und auch in den Gesprächen mit den Bürgern. Also wir waren dann beim Stadtfest und hatten da einen Stand, haben das dort nochmal präsentiert, sind zum Seniorenrat der Stadt gegangen, haben das dort mit denen besprochen, haben vielfach gehört, dass eben dieses alle Informationen an einer Stelle, man muss es sich einmal runterladen, das ist vielleicht für die Älteren doch auch manchmal ein bisschen eine Hürde, aber wenn das dann einmal da ist, dann hat man es eben auf dem Homescreen vom Handy, braucht es nur noch einmal antippen und hat eben all die Informationen da. Das hat schon für viel positives Feedback gesorgt. Herr Eckert wird sicher gleich berichten, auch nochmal aus der Position von Eisenhüttenstadt. Er war ja derjenige, der dann als allererstes die Hand gehoben hat und gesagt hat, Open Source, Nachnutzung, wir haben Interesse. Und hat damit einen ganz wichtigen Impuls gesetzt, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass eben auch das Brandenburger Innenministerium, das MIK, eine Förderrichtlinie aufgelegt hat, sodass eben Brandenburger Kommunen sich auch die Einrichtung der App bezahlen lassen können, beziehungsweise dort eben das Budget gar nicht selber aufbringen müssen, sondern Finanzmittel bekommen, nicht nur für das technische Setup und den Betrieb im ersten Jahr, sondern auch für das Marketing drumherum, weil das war uns eben auch wichtig, dass wir gesagt haben, Teil des Erfolges ist eben auch, dass so eine App natürlich dann auch nochmal beworben werden muss und mit den Bürgern auch kommuniziert werden muss.
Ganz kurze Frage dazwischen. Sie hatten jetzt gesagt, Sie haben bis jetzt vor allem so im weitesten Sinne öffentliche Träger angesprochen als Informationsgeber. Hat sich das so im Laufe der Zeit verändert? Also ne, Medienanstalt, Tourismus habe ich jetzt so im weitesten Sinne mal als öffentliche Institution hier mit subsumiert. Erweitert sich der Kreis derer, die tatsächlich hier auch Informationen bereitstellen oder angesprochen werden?
Also es haben ja inzwischen ungefähr 20 Brandenburger Kommunen, beziehungsweise inzwischen sind auch zwei Landkreise mit dabei, diese Förderung in Anspruch genommen. Teilweise fehlen da noch sozusagen die Vergabe, aber mit den meisten sind wir schon im Austausch. Und ich glaube, inzwischen sind auch 10 oder 11 schon online. Und da stellt man tatsächlich fest, dass jede Kommune auch so ihre eigenen Schwerpunkte mitbringt. Bad Belzig hat eben diesen sehr touristischen Fokus, neben dem Thema Gesundheit, was aber in der App nicht so eine große Rolle spielt, war eben da tatsächlich auch sehr das Tourismus-Thema im Vordergrund. Da hat Eisenhüttenstadt schon wieder eine andere Perspektive eingebracht. Aber auch Gransee möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben. Die hatten ja zunächst erstmal eine eigene App gestartet, eben als Nicht-Open-Source-Lösung, haben dann festgestellt, dann müssen sie ja für jede Erweiterung selber bezahlen, sind also nochmal umgestiegen auch auf die Open-Source-Variante und haben aber mitgebracht auch ihren Fokus aus dem Bereich lokaler Handel, weil dort in Gransee gibt es einen Unternehmerverein, der sehr engagiert ist, die eben sich da auch stark mit einbringen und die dann eben etliche weitere Funktionen mit eingebracht haben. Zum Beispiel, dass eben die lokalen Firmen sich selbstständig eintragen können und dann auch eigene werbliche Angebote eintragen können oder auch Stellenanzeigen einbringen können, um eben auch dem Fachkräftemangel zu begegnen. Jetzt ganz frisch, hallo Herr Werdermann, ich sehe Sie unter der Teilnehmerliste, sind wir mit Eberswalde zugange und auch Eberswalde hat wieder Budget in die Hand genommen, um eben genau die App in Richtung lokaler Handel nochmal auszubauen. Noch so ein paar Dinge, die man vielleicht auch von den Google Business Einträgen kennt, noch mit einzunehmen. Also, dass man gucken kann, wer hat denn jetzt gerade offen, beziehungsweise wie lange hat denn der noch offen? Schaffe ich das noch dahin? Muss ich mich jetzt beeilen? Einbindung von so einem 360-Grad-Rundgang. Also da sind wir auch nochmal dabei, auch jetzt gemeinsam mit Eberswalde wieder die App auch für lokale Unternehmen interessanter zu machen. Und ein ganz anderer Aspekt ist in Herzberg. Die haben einen Förderantrag bei Heimat 2.0, also beim Bundesinnenministerium gestellt, schon im vorletzten Jahr und haben da über 300.000 Euro Förderung bekommen, um die App für Vereine interessanter zu machen. An der Stelle entwickeln wir also eine Vereinsplattform, um die App auch in der Richtung nochmal interessanter zu machen.
Ja, ganz vielen Dank. Ich glaube, da können wir jetzt ganz Sie einfach die nächste Stunde weiterreden lassen. Ich würde jetzt einfach mal Herrn Eckert mit ins Gespräch holen, mit der Perspektive aus Eisenhüttenstadt. Wo stehen Sie im Moment?
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Wie es Herr Wilimczyk schon erzählt hat und auch Sie, Frau Liebmann, haben es berichtet, dass wir schon relativ frühzeitig auch uns in die Smart Village App Entwicklung, Diskussion mit eingemischt haben. Ich bin dann einfach auch in eine erste Runde in Bad Belzig mit dazu gestoßen, um einfach zu signalisieren, hier ist Interesse, wir wollen uns weiterentwickeln, genau an der Stelle ein bisschen smarter werden. Obwohl wir jetzt natürlich kein Village sind, sondern wir sind natürlich eine Stadt, aber letztendlich ist es ja so, dass wir im flachen Land sind und ja, hier trotzdem unsere Vorzüge auch zeigen wollen. Das ist so ein Instrument, die App, um das genau darzustellen auf ganz verschiedenen Ebenen. Sie haben das Thema Belebung Innenstadt angesprochen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass das Thema Belebung Gewerbe, Gewerbegebiet, Industriegebiet ein ganz wichtiges ist, was wir in der App auch unterbringen konnten, wo man also mit 2-3 Handhabungen letztendlich genau sehen kann, also ich brauche die und die Industriefläche, ist die in Eisenhüttenstadt vorhanden, wenn ja, wo und wie kann ich mich platzieren? Also wir sprechen eine ganz breite Basis an. Ich will mal kurz nochmal auf den Ausgangspunkt zurückgehen. Natürlich haben wir die App auch deswegen gemacht, weil es ganz verschiedene, ich sag mal, Interessenfelder gibt, die diese App bedienen kann. Sowohl was Vereine angeht, die können sich relativ unkompliziert bei uns mit ihren Terminen, mit ihren Veranstaltungen eintragen. Genauso ist unser Veranstaltungskalender immer aktuell. Das Thema, was ja auch angesprochen worden ist, ist ja, wer pflegt diesen ganzen Datensatz? Das wird einmal gepflegt. Einmal heißt in unserem Fall über unsere Webseite sind wir ja genauso aktuell oder wollen wir ja auch aktuell sein. Und in dem Moment ist es in der App auch drin. Also wir haben keine zwei Redaktionen, um zwei Oberflächen zu bedienen, sondern wir haben genau eine Redaktion und unterschiedliche Portale saugen sich dann diese Informationen in den
Läuft das dann ausschließlich über Sie oder aber können Dritte die App auch inhaltlich befüllen?
Genau, das können Dritte genauso tun. Ich nenne jetzt mal unser Friedrich-Wolf-Theater als einen dritten oder ich sage mal eigentlich zweiten, weil es ist ja ein städtisches Unternehmen, aber in dem Moment, wo die ihre Termine für die nächsten Veranstaltungen, die ja jetzt immer auch nachgefragt sind, findet es statt oder nicht. Das wird so aktuell gehalten, dass man immer sehen kann, was gerade State of the Art oder eben aktuell passiert. Und das passiert dann zeitgleich in der App. Und auch die Vereine haben genau den gleichen Zugang, den sie quasi über unsere Webseite ansteuern. Und in dem Moment ist es auch in der App vorhanden. Was wir gemacht haben mit der Smart Village App und mit dem Kontakt zu Herrn Wilimczyk war, dass wir das alles so visualisieren wollten, dass es für eine breite Anwendungs, zum einen eine breite Anwendungspalette ist und dass so flach wie möglich der Zugang ist. Also, dass auch Rentner das, die App genauso bedienen können wie Jugendliche, die eben sagen, hey, also ich will jetzt mal wissen, geht heute was auf der Skateboardbahn oder nicht? Ja.
Kommen Sie so an die Themen ran, die von Interesse sind?
Die werden ganz unterschiedlich geäußert. Also wir haben ja neben jetzt auch den, Standard-Kultureinrichtungen wie eben das Friedrich-Wolf-Theater oder die Freilichtbühne auch eine breite Vereinslandschaft, die sofort ihre Informationen hier über die App einstreuen. Und gleichzeitig haben wir gesagt, die wichtigsten Vereine sind für uns dann auch nochmal ein Ankerpunkt in der App selbst. Also wir haben zum einen den Service gemacht, dass wir sagen, okay, also die Leute sollen auch sofort gucken, wo fährt mein nächster Bus, wann wird mein Müll entsorgt, aber auch, wann macht das Inselbad auf, ist es auf? Ja? Und in dem Moment, wo ich da zweimal klicke, bin ich genau an der Stelle, wo ich die Informationen herbekomme. Und also hier sehen Sie auch weiterhin, Heimatvereine haben wir mit untergebracht, die Agentur für Engagement und natürlich auch so Service wie Postbank, selbst die evangelische Kirche haben wir mit untergebracht, weil wir eben sagen, das sind ja gerade jetzt in diesen Zeiten noch wichtige Ankerpunkte für die Menschen da draußen. Und das ist im Laufe dieser jetzt ja knapp, wir sind ein gutes Jahr auf dem Markt in dem Sinne. Und also wir haben im Herbst 2020 sind wir gestartet, kurz vor dem zweiten Lockdown, also einen Monat davor ungefähr. Aber dann war das schon ein wichtiger Grund oder Punkt, wo sich die Leute ihre Informationen herholen konnten, zusätzlich zu den Online-Angeboten oder eben auch den Social Medias. Das darf man ja alles nicht vergessen. Das ist momentan ja hier so auch nicht untergebracht, aber wir können als Stadt sehr gut diese Informationen über diese App liefern. Wir haben auch dann mit dem Unternehmen von Herrn Wilimzig verabredet, dass wir ein bisschen strukturell auch Nachrichtenportale, die wir unterbringen wollten, weil wir eine gewisse Aktualität auch gegenüber unseren Nutzern zeigen wollten. Also was ist gerade in Brandenburg los? Deswegen haben wir den Nachrichtenfeed von rbb24 mit reingezogen, aber gleichzeitig auch den Nachrichtenfeed unseres lokalen Fernsehsenders, dem OSF-TV, da die auch regelmäßig auch von uns mit Pressemitteilungen bedient werden, ist das dann quasi auch an der Stelle, also in der App sind die Pressemitteilungen quasi an zwei Stellen dann verfügbar. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann der Streufaktor relativ groß ist. Worauf ich hinaus wollte, ist nochmal, dass es eigentlich eine Unterteilung trotzdem der städtischen Nachrichten im Vergleich zu den anderen Nachrichten gibt. Denn Sie wissen ja auch, dass rbb24 bis zu Weltnachrichten Dinge liefert und das auch im beinahe fast Minutentakt, den können wir nicht halten. Und da haben wir halt die Unterscheidung gemacht zwischen Mitteilungen aus dem Rathaus und dann den folgenden Nachrichten. Und das ist sehr gut gelungen, weil wir daran auch sehen können oder auch die Nutzer sehen können, gibt es hier was Neues aus dem Rathaus. Und alles Weitere kommt danach, das ist ja auch so. Das, was mich am nächsten, also da, wo ich am nächsten dran bin, das interessiert mich auch am meisten sofort. Also was passiert hier außerhalb des Rathauses unmittelbar drumherum? Und dann in Brandenburg oder und dann in der Stadt und dann in Brandenburg und so weiter. Ihr Ausgangspunkt war ja auch zu sagen, ist es ein Faktor für die Belebung der Innenstadt? Diese Fragen sind so komplex, dass man sie nicht mit Ja und Nein beantworten kann. Wir haben einen Verein, der heißt ProCity, der bemüht sich darum, die Innenstadt mit verschiedenen Aktionen zu beleben. Das begleiten wir ganz proaktiv. Es wird gerade morgen auch eine Veranstaltung geben, wo man den Weihnachtsbaum in der Innenstadt anschaltet. Alles nach den Regeln, die jetzt gelten. Es wird kein großes Bromborium geben, weil es einfach momentan so ist, wie es ist. Das nehmen wir auch so an. Aber dennoch wollen wir auch ein bisschen zeigen für die Händler, wir sind da, wir schalten den Weihnachtsbaum ein, der Bürgermeister wird da sein. Und das werden wir dann in der App auch präsentieren können mit Fotos, mit vielleicht einem kleinen Video, da müssen wir mal gucken. Und was sehr gut gelungen ist, finde ich, und da auch nochmal wirklich, also der ich sag mal, Was ist möglich, um sofort auf sich aufmerksam zu machen? Wir haben eine Kampagne gestartet in diesem Jahr, die heißt Hütte hat was, auf ganz verschiedenen Ebenen, also auf dem Ausbildungssektor für junge Leute genauso wie für junge Familien. Hier lohnt es sich zu wohnen. Da gibt es ganz verschiedene Motive, die wir im Header der App als Slider unterbringen konnten. Und das sind dann so Dinge, wo wir sagen, das ist genau der Nutzwert, den wir nach außen hin noch transportieren wollen. Und deswegen denke ich mal, wird diese App von ziemlich vielen unterschiedlichen Altersgruppen auch angenommen. Es ist natürlich so, was die Jugend ganz besonders schick findet, Stichwort TikTok, kann man hier nicht so einfach unterbringen. Das ist eben so, damit muss man sich abfinden, sowohl als Anbieter als auch als Nutzer. Wir sind ein Nachrichten- und Informationslieferant mit dieser App. Und wenn wir den Leuten draußen mit zwei Klicks sagen können, dein Bus fährt jetzt in 10 Minuten ab, damit du den Zug in Eisenhüttenstadt entweder nach Cottbus oder nach Frankfurt oder /Berlin bekommst oder darüber hinaus, dann ist der Nutzwert so hoch, sie brauchen keinen Laptop, kein Tablet einschalten, sie nehmen ihr Smartphone, klicken auf die App und wissen in 30 Sekunden, wann fährt der Bus.
Wenn ich dann nebenher die Informationen mitkriege, morgen wird der Weihnachtsbaum in Eisenhüttenstadt angeschaltet, ist das ja vielleicht so ein Nebeneffekt, dass ich ja auch unterschiedlichste Informationen auch zufällig quasi mit an die Nutzer bringen kann.
Also wir machen da jetzt eben wegen der besonderen Situation, voriges Jahr hat es überhaupt nicht stattfinden können. In diesem Jahr wollen wir wenigstens signalisieren, die Adventszeit geht los. Sie wissen ja alle, Sonntag ist der erste Advent und die Händler möchten ja, nach wie vor gibt es keinen Lockdown und das ist für die Händler natürlich sehr, sehr wichtig, darauf hinweisen, dass die Adventszeit losgeht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir so eine Aktion und machen wir vielleicht noch ein paar kleine Lichterpunkte. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt Massen anlockt, sondern einfach nach außen hin signalisieren, hier findet Leben statt. Und das ist wiederum das, was Sie auch sagten oder nachfragten, ja, wie belebt man jetzt Innenstadt? Mit den Möglichkeiten, die wir momentan haben, können wir das tun. Und ansonsten passt ja jeder auf den anderen auch auf und auch auf sich. Und insofern, wie hat man einen Fußballtrainer gesagt, Lebe geht weiter. Ne?
An der Stelle will ich erstmal sagen, herzlichen Dank. Ich würde gerne Herrn Klettke mit ins Gespräch holen von der Digitalagentur Brandenburg. Herr Klettke, können Sie vielleicht noch mal so ein klein bisschen was sagen? Wie unterstützen Sie als Digitalagentur die Städte bei der Umsetzung ganz grundsätzlich auch von Digitalisierungsprojekten, aber insbesondere natürlich im Hinblick auf die Smart Village App? Und vielleicht können Sie auch zu den Förderkonditionen noch mal was sagen, denn bis zum 31.03.2022 gibt es ja noch die Möglichkeit der Förderung über das Innenministerium.
Ich würde gerne erstmal direkt anknüpfen an das, was Herr Eckert gerade gesagt hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wie erreichen wir BürgerInnen? Das ist ja auch ein Problem, was sich in der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zeigt, dass eigentlich der Staat zu wenig digitale Kontaktpunkte zum Bürger hat. Also wenn ich rein Verwaltungsdienstleistungen brauche, dann habe ich 1 bis 3 Mal im Jahr Kontakt zum Rathaus. Dafür installiere ich mir wahrscheinlich keine App. Und diese geringen Kontakte zum Bürger gelten ja nicht nur für Verwaltungsdienstleistungen, sondern auch, wenn ich dem Bürger Informationen nahebringen will. Viele nutzen das Netz vor allem über Google und soziale Medien. Und ich habe es als Kommune schwer, dem Bürger irgendwas mitzuteilen, was ich ihm gerne mitteilen möchte. Also wenn wir beim Thema Belebung der Innenstädte Aufmerksamkeit auf örtlichen Handel bringen, wenn ich etwas suche und ich gebe das einfach bei Google ein, dann bin ich mir relativ sicher, dass ein Online-Versandhändler sich findet und der nicht den Laden an der Ecke findet, der das anbietet. Und eine der Ideen dieser App ist ja, dass ich alle kommunalen Informationen biete und so viel Mehrwert durch diese Bündelung schaffe, dass der Bürger, die Bürgerin oft diese App nutzt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die App kann sich inzwischen ja selbstständig zu Wort melden. Wenn ich meine Mülltonne rausstellen muss, schickt sie mir eine Push-Nachricht. Sie ist eine Alternative auch zu den Warn-Apps, von denen es ja inzwischen auch mehrere gibt. Ich kann mir 3 oder 4 Warn-Apps installieren auf meinem Handy oder ich kann mir dieselbe App installieren, in der ich auch Informationen aus meiner Kommune bekomme, also auch an diese Warninfrastruktur. ist die App angeschlossen. Und diese Erhöhung der Kontakte, auch wenn die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und Belebung der Innenstädte erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun hat, diese Erhöhung der Zahl der digitalen Kontakte zwischen Kommune und Bürger, Bürgerin ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Ich glaube, dass die Weiterentwicklung der Smart Village App auch noch nicht am Ende. Also es gibt auch Interesse, noch mehr Funktionen zu entwickeln. Auch Interesse, was viele Kommunen haben, ist auch kleine Zahlungsvorgänge, Eintritt, Freibad-Eintritt. Wenn man das auch noch über die App machen kann, dann steigt immer mehr der Anreiz zur Nutzung. Und genau das, was Sie eben gesagt haben, wenn ich eine Funktion nutze, wir hatten eben das Beispiel ÖPNV-Verbindung, dann werde ich mehr oder weniger nebenbei auch auf andere Dinge, die man mir mitteilen möchte, aufmerksam. Das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert der App. Die Digitalagentur Brandenburg, ich hoffe, viele von Ihnen kennen die Digitalagentur, ist eine Einrichtung des Landes als GmbH organisiert, als Tochter der ILB, gefördert vom Wirtschaftsministerium, die vereinfacht gesagt Kommunen bei der Digitalisierung und bei Digitalisierungsprojekten unterstützt. Weniger, dass wir die Digitalisierungsprojekte in der einzelnen Kommune durchführen, sondern unser Geschäftszweck sieht vor allem auch die Unterstützung bei der Initialisierung, beim Start von Projekten vor. Und das machen wir auch konkret bei der Smart Village App. Wir sind Sparringspartner für Kommunen, die überlegen, die Smart Village App einzuführen. Und waren in mehreren der Kommunen, die jetzt gerade in Entwicklung sind, wurden wir eingeladen in oft ämterübergreifende Runden, um zu besprechen, was ist der Bedarf eigentlich in meiner Kommune, was kann ich erreichen mit der Smart Village App, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile hat diese App und was muss ich dabei bedenken, welchen Aufwand habe ich dafür, das ist da vor allem unsere Funktion. Und unterstützen dann auch zum Beispiel Landkreise oder Kommunen dabei zu überlegen, welche neue Funktionen bräuchten wir noch und unterstützen dann zum Beispiel beim Anforderungsmanagement. Das ist so eine der wesentlichen Rollen. Ich sage die Förderbedingungen so jetzt mal im Groben. Philipp Willems, ich kann mich auch gerne korrigieren. Also die einfachste Regel dafür, was Sie mit dieser Förderung anfangen können, ist, die Förderung unterstützt die Einführung der App, die technische Einführung, die Anbindung der Datenquellen und so weiter, plus den Betrieb im ersten Jahr. Das deckt etwas mehr als die Hälfte der Förderung ab. Und für den letzten Teil, den kann man dann noch wahlweise oder kombiniert in weitere Funktionen, die man braucht, die App noch nicht hat, die ich speziell in meiner Kommune entwickeln möchte, oder auch für das Marketing der App verwenden, je nach Förderkonzept. Es gibt zwei wesentliche Bedingungen für diese Förderung, die man sich deutlich machen muss. Man verpflichtet sich, diese App 5 Jahre zu betreiben. Also die Idee, ich nehme mal das Fördergeld vom Land und dann gucke ich mal, ob mir das gefällt oder nicht. Das wäre mehrfach vergebene Lebensmühe. Einerseits erfüllt das nicht die Förderbedingungen, sie muss dann 5 Jahre betrieben werden. Und zum anderen ist der Initialaufwand natürlich auch wesentlich höher als der Aufwand, die App zu betreiben. Also da würde man sehr unnütz Geld und Zeit und eigene Ressourcen verschwenden. Und die zweite Bedingung ist eben, die Kommune muss beim Bürger- und Unternehmensservice sich beteiligen. Also unabhängig von der App-Nutzung auch, muss die Kommune bei ihren sonstigen OZG Aktivitäten sich auch beim Bürger- und Unternehmensservice beteiligen. Das sind so die Hauptbedingungen, um diese Förderung zu bekommen.
Können Sie noch was zur Höhe der Förderung sagen?
Die Förderung ist 20.000 Euro und Sie müssen damit rechnen, dass der Betrieb der App dann weitere 5.000 Euro im Jahr kostet. Also Initialisierung, Betrieb im ersten Jahr deckt die App mit die Förderung ungefähr mit der Hälfte ab. Dann haben Sie noch ein Restbudget für Weiterentwicklung, wobei mit dem Weiterentwicklungsbudget Sie auch nicht komplett Bäume neu ausreißen können. Also Sie werden damit die App nicht zur eierlegenden Wollmilchsau noch machen oder für Marketing. Genau, und dann fallen halt weitere 5 Jahre die Betriebskosten an. Diese Förderung, Philipp Willems, ich kann das noch kompetenter als ich ergänzen, also auch die realen Kosten sind auf der Website der Smart Village Solutions auch sehr detailliert aufgeteilt. Also sowohl wie ungefähr die Verwendung der Fördermittel sich auf die Kosten der App verteilt, als auch die weiteren laufenden Kosten.
Weil wir leider feststellen mussten, dass der Setup-Aufwand in den letzten Monaten deutlich nach oben gegangen ist, auch weil die App sich eben funktional so stark weiterentwickelt hat, sodass diese Aufteilung, die Sascha Klepke gerade erwähnt hat, nicht mehr ganz stimmt. Also der Setup-Aufwand nimmt etwas mehr ein. Dementsprechend ist dann das Restbudget für Marketing etwas kleiner. Aber im Prinzip reichen die 20.000 auch weiterhin aus, um das erste Jahr eben zu finanzieren und um zu starten. Und eine zweite wichtige Frage, die auch häufig kommt, ist, wie viel Aufwand hat dann die Kommune noch? Also neben den Kosten sind natürlich auch immer die Zeitaufwände noch zu benennen. Und da haben wir aber inzwischen einen wirklich relativ guten und schlanken Prozess aufsetzen können, sodass wir davon ausgehen, dass das tatsächlich so mit ungefähr 5 bis 8 Tagen insgesamt Aufwand machbar ist, die App zu starten, um dann auch tatsächlich im Betrieb quasi keinen redaktionellen Aufwand mehr zu haben. Also dieser Aufwand initial ist vor allen Dingen dafür zu klären, welche Datenquellen sollen genutzt werden, wie können die angebunden werden. Natürlich auch über Gestaltung zu reden und die App dann optisch auf die Kommune anzupassen. Das ist uns auch nochmal ganz wichtig, dass das also keine Lösung eine für alle ist, wo ich quasi wirklich mit der gleichen App in jeder Kommune unterwegs bin, sondern jede Kommune hat ja auch die Möglichkeit, ihre eigenen Schwerpunkte eben zu setzen und ganz individuell auch zu überlegen, welche Funktionalitäten wollen wir nutzen. Es sind inzwischen so viele Funktionen auch geworden, dadurch, dass eben viele Kommunen immer wieder auf Open-Source-Basis Dinge beigesteuert haben, mitentwickelt haben, dass man tatsächlich inzwischen auch so ein bisschen überlegen sollte, welche Funktionalitäten nimmt man rein, was will man auch gerade vom Start her dabei haben. Man kann dann eben vielleicht auch in Zukunft noch weitere Funktionen auch freischalten.
Vielleicht, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz ergänzen darf, was Philipp Willems sich eben nebenbei angesprochen hat, zu gucken, welche Datenquellen es gibt. Das ist, ohne dass es schon direkt zur Belebung der Innenstädte beiträgt, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt für mehrere der Kommunen. Sie allein dadurch, dass sie sich für das App-Projekt entscheiden, starten sie so eine Art Dateninventur und verschaffen sich den Überblick, welche Daten stehen bei ihnen zur Verfügung, aus welchen Quellen und wie können die eingebunden werden. Das ist ein wichtiger Start auch für ganz andere Digitalisierungsprojekte, wo man sich bewusst macht, was muss ich künftig bei Ausschreibungen beachten, zum Beispiel auch bei Digitalthemen. Ein Beispiel ist, inzwischen haben mehrere der Orte das Ratsinformationssystem eingebunden. Dafür gibt es auch ein offenes Schnittstellenformat, dass das technisch gar nicht aufwendig ist. Aber einige der Anbieter von Ratsinformationssystemen bieten diese Schnittstelle standardmäßig mit an. Andere verlangen Zusatzgebühren. Und allein diese App ist ein guter Anlass, um sich mit solchen Themen, wie gehe ich mit Daten um, was muss ich berücksichtigen, um Daten zu nutzen und sich den Überblick zu verschaffen, oft ein sehr guter Einstieg.
Ich würde vorher Herrn Eckert nochmal fragen, aus Ihrer Perspektive, Eisenhüttenstadt, sind Sie derjenige, der die Smart Village App in Eisenhüttenstadt quasi inhaltlich befüllt oder inhaltlich steuert, was da reinkommt? Oder haben Sie zusätzlich jemand im Backoffice, der sich um das Thema kümmert? Also mir geht es um den Personalaufwand innerhalb der kommunalen Verwaltung.
Na, es ist natürlich so, dass Sie gewisse Zeit natürlich investieren müssen, um die App zu weiterzuentwickeln. Also das, was Herr Willems hier auch angesprochen hat, dass man auch mit anderen Kommunen noch zusätzliche Feature oder eben zusätzliche Gadgets oder eben Funktionen noch einbaut. Der Rest ist sozusagen hier im Team insofern, ich sage mal, im automatischen Fluss beinahe, weil wir eine ganz normale alltägliche Arbeit hier in einem Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsbereich halt machen, die sich auf unseren verschiedenen Plattformen wiederfinden, unter anderem halt dann in der App. Also es gibt einen gewissen Automatisierungseffekt, dass also eine Pressemitteilung gleichzeitig in der App erscheint. Dafür muss ich gar nichts tun, sondern ich muss dafür sorgen, dass sie veröffentlicht wird. Und das tue ich einmal. Ja. Einmal heißt, ich muss sie natürlich verteilen an die Medienpartner, das ist klar, das passiert über die E-Mail-Schiene und dann einmal auf der Webseite implementieren. Das ist aber in unserem ureigenen Interesse ohnehin schon ohne App vorhanden gewesen. Alles andere läuft nahezu automatisch. Wenn es dann Anpassungsfragen gibt, Hochformat, Querformat, wie laufen die Zeilen und so weiter, das sind so kleine technische Details. Ja, dafür muss man dann mal gucken, ob man es für die App ein bisschen eleganter gestaltet. Aber ich sage mal, das ist so eigentlich eher ein Schönheitseffekt, um es noch ein bisschen deutlicher zu machen. Was Was wichtig war in der Aufbauphase, Herr Belimzig hat es auch gesagt, also um die App an den Start zu bringen, da braucht man ein bisschen, da muss man investieren, Zeit investieren und auch die Fachbereiche mit einbeziehen. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, dass wir unser Gewerbeflächenkataster quasi damit einbinden konnten. Da musste ich natürlich mit der entsprechenden Abteilung eine Schnittstelle schaffen und dann natürlich auch, wie anwenderfreundlich sieht das hier in der App aus und wie komme ich da weiter. Aber ansonsten ist das eigentlich mit dieser Smart Village Solution, also Lösung, genau das Richtige gewesen für uns. Mhm. Und deswegen, ich habe mir das ja im Vornherein ein bisschen angucken können und mit Bad Belzig schon erste Gespräche führen können. Und dann war ich ja in Bad Belzig und habe gesagt, das, genau das brauchen wir. Und dann war es auch mit Herrn Belimzig relativ einfach, dann weiterzukommen. Einfach im Sinne von, er macht die Tür auf, was haben Sie für Probleme und wir lösen das zusammen. Es war immer ein Prozess natürlich und manchmal hakt es auch, logisch, weil dann bei Ihnen ja auch andere noch mitreden wollen. Da muss man dann immer ein bisschen ausblenden. Nein, also es ist in dem Sinne für unsere Anforderungen genau das Richtige gewesen, kann man im Nachhinein sagen. Und weiterentwickeln kann man es ja auch. Also genau diese Open-Source-Idee ist für meine Begriffe das, was wir brauchen. Ja, dass wir alle zusammen daran arbeiten, dass es weiterentwickelt werden kann. Und was ich mir aus Frankfurt-Oder abgucken kann oder aus Eberswalde oder aus Bad Belzig, das kann ich jeden Tag selbst entscheiden und Herrn Belimzig eine E-Mail schreiben und sagen, können wir das so und so machen oder wir müssen hier noch warten, weil so und so. Also Bürger- und Unternehmensservice werden wir im nächsten Jahr stärker einsteigen. Gleichwohl haben wir schon längst vor der Förderphase der Landesregierung angefangen, das fast zu realisieren. Wir haben es aus unseren eigenen Mitteln gemacht, weil wir einfach an den Start wollten. Und wenn das dann den Effekt hatte, dass dann sozusagen durch uns andere animiert werden, beziehungsweise dass man dann diese Projekte auch wirklich weiter fortführen kann und auflegen kann, umso besser. Also da.
Können Sie zu den Nutzerzahlen was sagen?
Sie haben vorhin die 1000 genannt. Also wir sind schon weit darüber hinaus. Es sind also Downloads um die 2000 bis 2500 sogar. Nutzerzahlen variieren so ein bisschen. Tägliche Nutzerzahlen rufe ich jetzt auch nicht ab, weil das wiederum auch ein bisschen Aufwand Tatsache beinhaltet. Aber wir können so am Monatsverlauf sehen, dass zum Wochenende hin die Nutzerzahlen ein bisschen hochgehen, Montag auch noch relativ hoch sind und dann ein bisschen eine Kurve abflacht. Das hat aber auch sicherlich mit Mediennutzung generell zu tun. Da kann Herr Klettke sicherlich fast noch mehr sagen als ich, warum das so ist. Aber so sind wir eigentlich auch zufrieden in dem Sinne, dass wir sagen, okay, der Start ist gelungen, aber jetzt müssen wir vielleicht einen Schritt weiterkommen und da müssen wir wieder das Gespräch suchen, also sprich Feedback. Wir haben das Feedback-Fenster bei uns drin. Wir werden es immer mal wieder auch aktiv ansteuern, um den Leuten zu sagen, ihr könnt hier daran mitwirken, dass das besser wird, denn die Message ist, es ist unsere App, also uns, damit meine ich die Stadt Eisenhüttenstadt, nicht als Institution oder Verwaltung, sondern als Kommune. Und die lebt ja von allen Menschen, die hier leben. Ne?
Ja. Jetzt nehmen wir erstmal Herrn Wördermann dazu. Sie hatten die Hand gehoben, Herr Wördermann,
genau.
Stadt Eberswalde.
Zwei Punkte würde ich gerne nochmal aufgreifen. Das eine ist tatsächlich diese Open-Source-Geschichte. Das ist natürlich, hört sich erstmal gut an und ist auch richtig und wichtig, aber es hat einen ganz praktischen Nutzen. Und zwar ist der Nutzen der, dass wenn einer der beteiligten Kommunen oder eine der beteiligten Kommunen eine Lösung neu einführt, ein Feature neu einführt, und auch ja, am Ende dafür bezahlt, dass dann dieses Feature allen beteiligten Städten eben zur Verfügung steht. Das heißt, nicht jeder muss wieder neu Geld in die Hand nehmen, um dann die Sache eben auch für sich einzubauen oder zugänglich zu machen, sondern im Grunde genommen teilen wir uns die Kosten alle miteinander. Und das ist natürlich ein hervorragendes Argument, gerade in den Zeiten, wo wir natürlich alle schauen müssen, wo das Geld herkommt für die Dinge, die wir eben richtig und wichtig finden. Punkt zwei, über unserem Webinar steht ja am Ende auch der Begriff Innenstadt und die Frage, wo wird das, was wir machen, eben Innenstadtrelevanz und welche Innenstadtrelevanz hat vielleicht auch diese App? Ein Beispiel, das hat auch mit dem zu tun, was ich gerade eingangs eben sagte. Wir überlegen, diese App tatsächlich insofern weiterzuentwickeln, als dass wir eine Geofencing-Funktionalität einbauen, Das heißt, wenn das Telefon, das Smartphone entsprechend konfiguriert ist, sprich Positionsdaten eben übermitteln kann, was die meisten Telefone sowieso ja machen, dann können wir mit dieser App tatsächlich folgende Funktionalität ermöglichen. Und das wird für den Tourismus dann relevant. Wenn man sich eben in der Innenstadt bewegt und sagen wir mal entweder an einem speziellen Einzelhandelsgeschäft vorbeigeht oder wenn man bei uns sich auf die Maria-Magdalenen-Kirche zubewegt oder auf den Marktplatz zubewegt, dann sagt das Telefon halt, das ist ein Laden, der könnte für dich interessant sein oder halt, das ist ein interessanter Punkt hier in der Innenstadt mit der und der Geschichte, vielleicht mit dem und dem historischen Bild und kann sofort halt eine Meldung bringen, wenn man das eben möchte. Das heißt, wir können eben diese App tatsächlich mit einer Innenstadtrelevanz versehen, sowohl im Bereich Einzelhandel, Gastronomie, was uns natürlich wichtig ist, aber eben auch im Bereich Tourismus, weil wir wissen alle, die Touristen brauchen wir eben, um die Innenstädte lebendig zu halten, um einfach auch dem Einzelhandel eine zusätzliche Einnahmequelle zu verschaffen. Insofern greift da vieles ineinander und deswegen sind wir gerade mit großer Begeisterung eben auch dabei, diese App aufzusetzen, die Zusammenarbeit mit Herrn Wilimzig und den Kolleginnen und Kollegen ist hervorragend, aber auch der Austausch im Hintergrund, den finde ich ganz hervorragend und angenehm. Eben mit Eisenhüttenstadt, mit Bad Belzig haben wir viel telefoniert und da auch von Kommune zu Kommune reden zu können, sich auch ja einfach Klartext zu reden und zu sagen, komm, wie hast du es mit der Ausschreibung gemacht? Aha, so und so. Also das ist wirklich eine hervorragende Geschichte und ich bin froh, dass uns da auch die Kollegen hier aus dem Haus, aus der Abteilung Organisationsentwicklung und Digitalisierung auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht haben. Und ja, schauen wir mal, wo wir da stehen im ersten Quartal nächsten Jahres, wenn alles an den Start geht. Aber momentan, ja, volle Zufriedenheit. Vielen Dank.
Das klingt ja erstmal super. Bei Geofencing habe ich an Geocaching gedacht. Ist ja vielleicht auch was man mal so in der Innenstadt dann noch mit nutzen kann. Herr Klettke, Sie hatten signalisiert, Sie würden auch die Frage aus dem Chat nochmal beantworten. Wer ist Ansprechpartner?
Genau. Frau Wölkening hatte gefragt, ich würde die Antwort dreigeteilt beantworten. Wenn Sie Unterstützung brauchen dabei bei der Frage, ist die App was für mich, passt das zu dem, was wir sonst so in der Kommune machen, dann wenden Sie sich gerne an die Digitalagentur, an mich oder meine Kollegen aus der Regionalleitung. Wir stehen dann gerne für einen Austausch zur Verfügung, vermitteln auch die Kontakte zu den anderen Kommunen. Wenn Sie wissen wollen, was die App kann, wie kann ich sie einführen, dann haben Sie den richtigen Ansprechpartner auch im Bild, Herrn Wilimzig. Und parallel gibt es noch einen dritten Kanal und das ist Frau Goldenbo im Innenministerium, im MIK, mit der Sie über die Förderung reden können. Ich schicke hier mal einen Link von einer Veranstaltung von uns, wo die Präsentation auch von Frau Goldenbo verlinkt ist zur Förderung. Nach allem, was ich bisher gehört habe, ist der Austausch mit Frau Goldenbo sehr direkt, sehr schnell möglich. Und nach allem, was ich von mehreren Kommunen gehört habe, ist die Geschwindigkeit der Antragsbearbeitung nahezu sensationell schnell.
Sehr schön, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen nach vorne gucken, auch im Sinne von, was sind so Themen in der Zukunft, die vielleicht noch neu dazukommen oder an denen Sie gerade dran sind? Wir haben jetzt schon eine ganz große Bandbreite gehört. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, da haben wir eigentlich noch Felder, da wollen wir perspektivisch, die wollen wir perspektivisch noch stärker einbinden oder da haben wir im Moment einzelne Kommunen, die so einen Gedanken in eine bestimmte Richtung schon mal entwickelt haben? Da basteln wir gerade dran, Herr Wilimzig, das ist wahrscheinlich in erster Linie eine Frage an Sie.
Ja, also ich hatte schon erwähnt, in Herzberg läuft dieses Projekt für die Vereinsplattform. Ich glaube, das wird nochmal sehr, sehr spannend werden. Wir haben da intensive Workshops gemacht mit den Vereinsvertretern vor Ort, haben die intensiv auch nochmal befragt zu der Nutzung der App und welche Funktionalitäten die sich wünschen. Für die war der Veranstaltungskalender nochmal ein ganz wichtiger Punkt, aber dann eben auch die Möglichkeit, den Verein darzustellen und dann weitergehend eben auch in der App einen eigenen Kommunikationsbereich zu haben, um eben nicht mehr über WhatsApp die Vereinskommunikation zu machen oder über Facebook-Gruppen, sondern da auch tatsächlich dann in einer Umgebung unterwegs zu sein, die eben datenschutzrechtlich und auch sonst eben erstmal eine saubere Geschichte ist. wie uns ja ohnehin das Thema digitale Souveränität und die Unabhängigkeit von Google und Facebook ein wichtiger Punkt ist. Also wenn wir da in die Zukunft denken und uns eben überlegen, was heißt denn eigentlich eine digitale Kommune, was bedeutet das in den nächsten Jahren, was erwarten Bürger, dann ist es ganz klar, dass die erwarten, auf ihrem Smartphone da vielfältigst Angebote zu finden. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir vor 10, 20 Jahren geahnt hätten, welche Möglichkeiten wir heutzutage haben, wir wären ja neidisch gewesen, mit wie wenig Aufwand man heutzutage Informationen verteilen kann und auf Dinge aufmerksam machen kann. Ein zweiter wichtiger Punkt, den wir in der Zusammenarbeit mit Bad Belzig und Frankfurt-Oder bearbeiten, ist das Thema Bürgerbeteiligung. In der Frankfurt-Oder-App finden Sie schon das neue Umfragemodul. Und die erste Umfrage war dann auch gleich mal zur Zufriedenheit mit der App. Die haben tatsächlich keine negativen Kommentare ausgeblendet, sondern man kann dann also in den Kommentaren zu der Umfrage auch viel Interessantes und Positives lesen. Das hat uns sehr gefreut. Aber das ist nur der Anfang. Wir wollen hier wirklich weitergehen und die Bürgerbeteiligungsplattform Konsul, die ebenfalls Open Source ist, mit der ich quasi bis hin zu Bürgerhaushalten alles möglich machen kann, auch mit an- und einbinden, um diesen Aspekt weiter auszubauen. Und das sehen wir auch als ganz wichtig an, weil wenn es Kritik an der App gibt, dann häufig, dass die Bürger sagen, naja, jetzt habt ihr hier ein Angebot für uns gemacht, aber das kann ja dieses nicht, das kann jenes nicht, mir fehlt das noch, mir fehlt jenes noch. Dass man aber dann eben auch den Bürgern klar macht, ja, aber das ist ja ein Prozess. Wir haben mit der App nicht was beendet, sondern damit geht erst was los. Und die Bürger sollen eben auch mitreden und sollen das ja dann auch sich aneignen und zu wirklich ihrer App auch machen. Und dafür ist uns das Thema Bürgerbeteiligung tatsächlich sehr wichtig. Aber wir sind in ganz unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Ich kann zum Beispiel auch verraten, dass wir gerade diese große Kulturförderung, die das Land Brandenburg auch nochmal aufgelegt hat, benutzt haben, um einen Antrag, beziehungsweise nicht wir, sondern ein Partner, die haben einen Antrag geschrieben, um die App mit Augmented Reality Funktionen auszustatten. Da ist also die Idee, virtuelle Kunstwerke im ländlichen Raum zu positionieren, die ich dann quasi mit der App entdecken kann. Da sind wir dann tatsächlich auch so ein bisschen beim Geocaching. Da ist nämlich auch die Idee, dass das dann in Form sozusagen einer Schnitzeljagd so ein bisschen nochmal animiert und damit dann auch ganz neue Touristenströme nochmal anlockt und vielleicht eben Familien mit Kindern nochmal eher dazu animiert, eben auch in den Wald zu gehen oder in der Natur sich zu bewegen, weil es da plötzlich ganz neue Dinge zu entdecken gibt.
Ja. Herr Klepke, Sie haben ja auch dieses BB-Navi im Moment in der Pilotphase. Gibt es auch da Überlegungen, das mit der Smart Village App zu verknüpfen perspektivisch?
Die Überlegungen sind schon sehr, sehr konkret. Angermünde ist der erste Ort, mit dem wir das pilotieren. Und da ist es schon, dass in der Testversion der App diese Verknüpfung schon besteht. Also zum einen ist unsere Mobilitätsplattform BB-Navi da eingebunden, dass man sie aufrufen kann. Aber auch bei den Orten, die in der App ist, taucht dann ein Button auf Route hierher, wo man sich dann die multimodale Suche mit allen Verkehrsmitteln in der App anzeigen lassen kann, mit BB-Navi ausgerechnet. Das, was mit den Kontaktpunkten vorhin sagte, die App, wenn Sie sowas erstmal haben als Kommune, ermöglicht Ihnen das halt relativ einfach, weitere Angebote einzubinden. Und sowohl Sie als Kommune als auch Ihre Bürgerinnen und Bürger brauchen halt nicht 10 Apps, um digitale Dinge zu erledigen, sondern eine. Und dieses BB-Navi bietet halt auch die Möglichkeit, also wir pilotieren das jetzt erstmal mit 5 Kommunen, aber bietet halt auch die Möglichkeit, auf der Karte sowohl alle lokalen Verkehrsangebote einzubinden, also auch das einzelne Lastenrad, was eine Kommune eventuell über Förderung sich geholt hat und jetzt mit den BürgerInnen teilen möchte, lässt sich da digital anbieten, als auch grundsätzlich macht dieses System sehr einfach, Orte auf Karten anzuzeigen. Das kann also auch für den Einzelhandel oder Ähnliches gehen. Die Stadt Herrenberg in Baden-Württemberg, die das technische Vorbild ist, deren Anwendung wir mehr oder weniger kopiert haben und jetzt weiterentwickeln und ausbauen, zeigt als ein Beispiel zum Beispiel, das Projekt Nette Toilette ist da sehr verbreitet. Also Geschäfte, die sich bereit erklärt haben, dass auch Nichtkundinnen dort ihr Geschäft verrichten können. Dort werden alle Orte auf der Karte angezeigt und technisch ist es einfach, nach Wahl der Kommune, die sich beteiligt, alle möglichen Orte dort anzuzeigen. Auch mit Zusatzinformationen wie Öffnungszeiten oder Ähnlichem, verbunden mit der Möglichkeit, mit einem Klick zu erfahren, wie man dorthin bekommt. wie man dort hinkommt, mit welchen Verkehrsmitteln.
Ja, super. Finde ich eine geniale Idee. Also gerade das Thema Toiletten ist ja eines, wo wir so hochzivilisiert wie wir sind, aber an manchen Stellen Nachholbedarf haben. Das hilft da vielleicht dem einen oder anderen.
Aber es könnte genauso halt mit Restaurants, Geschäften oder Ähnlichem sein, die dort dargestellt werden.
Ja, mit Blick auf die Uhr. Unsere eine Stunde Zeit ist an der Stelle schon wieder rum. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen das Thema digitale Smart Village App zu diskutieren. Es war kurzweilig, es war interessant. Wir werden natürlich die Veranstaltung wieder dokumentieren bei uns auf der Internetseite vom Städteforum. Wir werden einen kurzen Podcast zusammenschneiden und natürlich auch alle Informationen, die hier nochmal mit Links in dem Chat jetzt auch eingestellt worden sind, mit zur Verfügung stellen, dass Sie da auch die Möglichkeit haben, das Ganze nochmal nachzulesen. Ganz herzlichen Dank an alle aktiv Teilnehmenden, an alle Zuhörenden. Wir hatten als nächsten Termin eigentlich ursprünglich den 10. Dezember geplant für die nächste Veranstaltung. Aus dem Kontext unseres Engagements im Rahmen der sozialen Stadt, sozialer Zusammenhalt zum Thema aber bitte nicht da. Welche Bedeutung hat das Image für die Quartiersentwicklung? Wir haben uns entschieden, die Veranstaltung in den Januar zu schieben. Auf den 14. Januar werden Sie da auch nochmal gesondert informieren, weil wir das Gefühl hatten, im Moment gibt es so ein bisschen so ein Overkill an Veranstaltungen, Informationen. Starten wir lieber mit frischer Kraft, frischem Mut, dann im Jahresanfang mit dem Thema, aber bitte nicht da, welche Bedeutung hat das Image für die Quartiersentwicklung? Damit bedanke ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen einen wunderbaren Start ins Wochenende. Bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie gesund und bleiben Sie dem Städteforum auch künftig gewogen.